3, 2, 1.
The People Equation, der FPS Finance People Solutions Podcast über alles, was wirklich wichtig ist bei Leadership, Recruiting und Karriere. Mit Paul Taaf, Jens Arzleben und Michael Hetzstück. Herzlich willkommen an alle da draußen zu einer neuen Folge von The People Equation. Unser Thema heute ist Hands-on Private Equity und der wahrscheinlich bekannteste Repräsentant dieser Art, Private Equity zu machen, ist Aurelius. Aurelius hat sich mehrfach gewandelt, aber eines ist geblieben, eine bemerkenswerte Outperformance bei den Ergebnissen. Über verschiedene Vorgenerationen hinweg hat Aurelius den Eigenkapitaleinsatz mit seinen Beteiligungen im Schnitt verfünffacht. Zu den bekanntesten Portfoliounternehmen zählen zum Beispiel das außereuropäische Geschäft der Ex-Lufthansa-Tochter LSG Skychefs, die britische Retail-Kette Footasylum oder die bekannten Weg-Einmachgläser hier aus Deutschland. In diesen Wochen wird Aurelius 20 Jahre alt und wie der Motor dieser Renditemaschine funktioniert, das versuchen wir heute dem Gründer und Chef von Aurelius zu entlocken. Herzlich willkommen bei uns im TPE-Podcast, lieber Dirk Markus.
Freue mich sehr, hier zu sein. Guten Tag.
An meiner Seite ist mein Co-Host Paul Taaf, der als CFO einige Private Equity Projekte selbst mitgestaltet hat und heute als Headhunter für viele PE-Kunden Management-Positionen besetzt. Hallo Paul.
Michael, guten Morgen. Hallo Dirk. Willkommen in unserem Podcast. Wir freuen uns.
Paul, was fällt dir denn ein, wenn du an Aurelius denkst? Womit assoziierst du dieses Unternehmen?
Also deren Ansatz, dass die sehr viele eigene Operations-Leute haben, die in der Lage sind, auch Firmen mit Value Creation, also zu bereichern, das macht Aurelius sehr, sehr bewusst. Viele PEs machen es nicht so. Deswegen freue ich mich über die Diskussion mit Dirk, wie er das einschätzt. Das ist so eine Eigenschaft, was bei mir, wenn ich an Aurelius denke, sofort aufpoppt.
Findest du dich da wieder in dieser Beschreibung, Dirk?
Ja, absolut. Ich glaube, das ist, was von Anfang an unser Markenzeichen war. Mhm. Wir haben ja mit eigenem Geld angefangen, vor 20 Jahren jetzt, und hatten nicht viel davon und hatten auch keinen Fonds, keine externen Investoren. Mussten deswegen sehr kranke Firmen kaufen, nur die waren günstig genug für uns. Und wenn du einen kranken Patienten hast, einen sehr kranken Patienten, dann stehen viele Ärzte ums Krankenbett. Und genauso war das auch immer bei uns.
Was hat euch denn damals bewogen, eure McKinsey-Karriere zu beenden und selbst versuchen, mit eigenem Geld als Investmentmanager tätig zu werden?
Ja, die Beratungskarrieren waren schon ein paar Jahre davor. Wir hatten sowohl Gerd Purkert, mein Gründungspartner-Kollege, als auch ich, eigene unternehmerische Erfahrung gesammelt in Startups. Dann kam die Dotcom-Krise, dann die Rezession 2001, 2002, 2003. Und wir haben gesehen, dass man Unternehmen günstig kaufen kann, vor allem Unternehmen, die oft vernachlässigt werden, Konzernrandbereiche. Und dass es gleichzeitig dort viel Potenzial gibt, um das ein bisschen besser zu machen. In diesen sogenannten Carve-outs, also den Randbereichen von größeren Unternehmen, da fehlt oft ein bisschen die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit richtet sich eher auf das Kerngeschäft. Dort werden Mittel alloziert, dort geht's voran. Darauf fokussiert sich auf die Strategie und in diesen Randbereichen ist das manchmal nicht so der Fall. Und genau auf die haben wir uns fokussiert, um Unternehmen besser zu machen. Und das machen wir jetzt seit 20 Jahren.
Du hast ja am Anfang schon angekündigt, ihr hattet nicht viel Geld, habt entsprechend auch günstig eingekauft im Sinne von Cash-Einsatz. Es hat aber seinen Grund, die Unternehmen, die ihr gekauft habt, das waren keine Perlen. Das waren Unternehmen, die auch Geld verloren haben, die geblutet haben. Das waren also High-Risk-Transaktionen, mit denen ihr gestartet seid. Was hat denn dafür gesorgt, dass ihr die ersten Jahre ohne schwere Rückschläge überstanden habt und euch dadurch am Markt etablieren konntet?
Naja, auf der einen Seite, wenn man nicht viel einsetzt, kann man auch nicht viel verlieren.
Außer euren Ruf. Das war natürlich die große Gefahr am Anfang.
Das war die Gefahr, aber wir waren ja nicht diejenigen, die ein Unternehmen an den Rand des Abgrunds gefahren haben, sondern die Unternehmen, die wir in den ersten Jahren gekauft haben, die standen schon wahrscheinlich schon mit zwei Rädern über der Klippe und wir haben versucht, sie wieder zurückzufahren auf sicheres Terrain. Wir haben uns in den ersten Jahren in der Tat auf sehr kranke Firmen spezialisiert. Das hat sich seither geändert in den ganzen Jahren. Was dabei geblieben ist, ist aber der Fokus auf die operative Exzellenz und die operative Weiterentwicklung. Denn am Ende bestimmt nicht nur die Strategie, wie es einem Unternehmen gibt, sondern auch, wie man operativ im täglichen Unternehmen, im täglichen Alltag so eine Strategie umsetzt und wie gut man das macht.
Da werden wir gleich sehr detailliert noch drauf eingehen, weil das ist ja wahrscheinlich eines der zentralen Erfolgsgeheimnisse eurer Geschichte. Jetzt ist aber was Interessantes passiert. Ungefähr nach der Halbzeit eurer bisherigen Geschichte habt ihr euch von diesen harten Distress-Deals verabschiedet und habt eure Investitionsstrategie verändert. Warum und was für Unternehmen bilden heute euren Investitionsschwerpunkt?
Ja, wir sind natürlich in diesen 20 Jahren sehr stark gewachsen. Wir haben zu viert angefangen, Gerd Burkert und ich und zwei Mitarbeiter. Inzwischen sind wir circa 400 Kolleginnen und Kollegen. Und so wie das Team gewachsen ist, hat sich auch die Art der Deals, die wir heute machen, entwickelt. Die Unternehmen sind größer geworden und die wir kaufen, und die Unternehmen sind auch gesünder geworden. Ich glaube, das war eine Entwicklung, die über viele Jahre ging. Heute kaufen wir in unserem Mid-Market Fund, wir haben noch ein paar andere, komme ich gleich noch zu, aber in dem Mid-Market Fund, der unser klassisches Flagship-Produkt ist, kaufen wir Unternehmen, die ein paar hundert Millionen Euro Umsatz erzielen und Ergebnismargen, EBITDA-Margen von 4, 5, 6%, mit dem Ziel, diese Unternehmen weiterzuentwickeln und irgendwann zweistellige EBITDA-Margen zu erreichen. Genauso haben sie auch die Kaufpreise entwickelt, wo das am Anfang unser eigenes Geld war und wir oftmals nur symbolische Kaufpreise gezahlt haben, zahlen wir heute sehr signifikant zweistellige oder sogar dreistellige Millionenbeträge als Kaufpreise.
Damit seid ihr näher herangerückt an das klassische Buyout-Geschäft. Eure Renditen sind aber nach wie vor ungefähr doppelt so hoch wie im breiten Buyout-Markt. Was macht ihr denn anders als die Masse?
Wir kaufen Unternehmen, die 4-5% EBITDA-Marge machen, die aber 12 oder 15% machen könnten. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied zu klassischen Buyouts. Klassische Buyouts sind schon zum Einstieg des Investors sehr schön. Wir kaufen Unternehmen, die keine Verluste machen, die aber auch nicht viel Geld verdienen, und versuchen, die über einige Jahre komplett neu auszurichten, zum Wachsen zu bringen, effizienter zu machen, zu internationalisieren und damit auch am Ende wertvoller zu machen. Das ist der Kerntreiber unserer Renditen.
Ich habe bei der Recherche ein nettes Zitat von dir gefunden. Und zwar, du hast mal gesagt, ihr seid Ackerbauer in einer Branche von Jägern. Was genau meinst du damit?
Unsere Branche ist sehr dealgetrieben. Und das ist ja auch gut. Bei Private Equity geht es darum, Deals zu machen. Es geht darum, Firmen zu kaufen und dann irgendwann zu verkaufen. Und beides ist ein Deal. Und viele der Akteure in Private Equity Unternehmen kommen aus dem Investmentbanking. Investmentbanker sind oft Menschen mit viel Deal-Erfahrung, manchmal auch Menschen mit großen Egos, die gerne rausgehen und große Elefanten schießen. Unser Geschäft ist eher eines, das dem Ackerbau ähnelt. Es geht natürlich darum, einen Deal zu machen und ein Unternehmen zu kaufen. Aber die eigentliche Arbeit der Weiterentwicklung fängt erst nach dem Kauf an. Dann, wenn wir nämlich eine Vielzahl von operativen Verbesserungsprogrammen aufsetzen, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und das Unternehmen wachsen zu lassen, effizienter zu machen, etc. Und diese Tätigkeit, dieses Aufsetzen von Veränderungs- und Change-Programmen, das ähnelt eher einer Ackerbautätigkeit als einer Jagd.
Das nehmen ja auch viele klassische Buyout-Investoren für sich in Anspruch. Die machen es ja ähnlich. Die lassen Berater Gutachten anfertigen mit Vorschlägen, wie man diese Verbesserung machen kann. Und dann in der Regel schieben sie es dem Management hin und sagen, bitte mach das. Ihr seid anders. Ihr habt ein Operations-Team von über 200 Köpfen. Eigentlich jeder zweite von euren 400 Mitarbeitern ist Operations-Team. Heißt das, ihr macht diese operativen Verbesserungen selber oder ihr seid nur näher dran an den Management-Teams oder macht ihr es gar nicht so viel anders als Buyout-Fonds?
Ja, das Problem der von dir angesprochenen Gutachten ist, dass viele dieser Gutachten dann oft nur zum Teil oder gar nicht umgesetzt werden. Wir glauben deswegen, dass es wichtig ist, Management-Teams auf diesem Veränderungsprozess zu begleiten, sehr eng zu begleiten, an die Hand zu nehmen. Management-Teams sind oft tolle Branchenexperten, aber vielleicht nicht in allen Veränderungsprozessen versiert. Und genau das bringen wir. Wir bringen die Change-Komponente, nehmen das Management an die Hand, setzen Veränderungsprogramme auf und versuchen, der Sparringspartner, Coach und Veränderungspartner des Managements zu sein. Ich will gar nicht ausschließen, dass das auch ein Berater sein kann. Manchmal hilft es aber, wenn man als Eigentümer eng mit dem Unternehmen und dem Management zusammenarbeiten kann und nicht als externer Dienstleister.
Paul, du warst ja selber oft als PE-CFO in diesen Situationen, dass Veränderungsprozesse vorgeschlagen oder angestoßen worden sind von eurem Investor, mal vielleicht auf die softere Art als das, was wir jetzt hier gleich von dir hören wollen. Empfandest du als Manager Impulse, die durch euren Investor kamen, damals eher als Unterstützung oder als Einmischung?
Also von unseren Eigentümern war für mich immer inspirierend, Board Meetings Ideen auszutauschen, wo man hingehen könnte und so weiter und so fort. Also Ralf Hüpp von Adventist war ein genialer Dealmaker, hat super Ideen. Innerhalb von einer Minute hast du ein ganz anderes Geschäftsmodell vor dir gehabt, wenn du das umgesetzt hast, was Ralf wollte. Oder Steve Coltis von CVC, genauso brillante Leute. Ich muss sagen, ich kann unheimlich viel damit anfangen, was Dirk sagt. Ich finde das wahnsinnig sinnvoll. Ich als CFO fand, die Berater waren immer zu lange in mein Business. Ja, und die haben nicht umgesetzt oder haben teilweise versucht umzusetzen. Ich wollte das übernehmen und dann in der Umsetzung gehen, weil es ist ein großer Unterschied zwischen Beratungsansatz und einem Macheransatz. Ja. Da geht viel verloren dazwischen. Ja. Insofern kann ich das bei Aurelius sehr gut nachvollziehen. Ich wusste jetzt nicht, dass man 200 Operations-Leute hat. Dirk, das ist natürlich schon ein Wort. Also die anderen PI sagen, ja, ich will die Festkosten lieber minimieren und ich hole was, wenn ich Bedarf habe. Aber ich kenne einige Jungs von der, es sind super hands-on, get it done guys, operating guys. Einige bei Alvarez Marsal, Kollegen von mir damals. Der Modell, fünfmal Money, hey, he didn't do a lot wrong.
Was sind das so für Projekte? Sind das so klassisch Produktionsoptimierung, Einkaufsoptimierung, Logistikoptimierung, also so richtige Ärmel hochkrempeln, wir schrauben mal die Maschine auseinander und setzen sie dann ein bisschen effizienter wieder zusammen?
Ja, solche Projekte, aber auch Wachstumsprojekte, Vertriebsausbau. Wie können wir weiße Flecken auf der Landkarte noch mit zusätzlich bedienen und da vielleicht auch Vertrieb auf die Straße bringen? Wie können wir online mehr machen? Digitalisierung, wie können wir unsere Prozesse durch Digitalisierung papierlos oder papierärmer, sagen wir mal, gestalten? Bis hin zu Internationalisierungsprojekten. Ja, gerade Unternehmen, die aus Konzernen kommen, wo der Konzern rund um die Welt irgendwelche Tochtergesellschaften hat, die haben oftmals keinen eigenen Vertrieb, sondern das Produkt wurde mehr oder weniger gut von ausländischen Konzerntöchtern mitvertrieben. Manchmal nicht ganz so intensiv, wie es vielleicht notwendig und sinnvoll wäre, da der Konzern andere Prioritäten hatte. Das heißt, es geht darum, auch in ausländischen Märkten eine Präsenz aufzubauen. Fertigungsoptimierung ist ein großes Thema. Analysen von Wertschöpfungstiefen, was mache ich selber, was gebe ich raus, Neudesign von Produkten. Oftmals merkt man, dass wenn lange nichts gemacht wurde, dann sehen die Produkte manchmal noch aus wie in den 70er oder 80er Jahren, sind absolut funktional, aber auch da kann man neue Impulse geben. Also es ist eine ganze Latte an Themen. Es gibt leider nicht das eine Patentrezept. Wir haben bei uns 7 sogenannte Practices, die sich verschiedenen funktionalen Themen widmen und die sind nicht unterbeschäftigt.
Und das heißt jetzt zum Beispiel konkret, ihr sagt dann, ich schicke jetzt mal einen Produktdesigner rein und eine Digitalisierungscrew und jemanden, der den asiatischen Markt super gut kennt und die sind jetzt mal ein halbes Jahr bei euch und arbeiten hier 24/7 on the ground mit euch zusammen an den Projekten.
Ja, wir machen in der Regel in den ersten 100 Tagen eine Bestandsaufnahme, schauen uns an, wo sehen wir Stärken, wo sehen wir Verbesserungspotenziale und dann definieren wir ein Veränderungsprogramm, ein Change-Programm. Und im Rahmen dieses Programmes gibt es verschiedene Einzelprogramme oder Einzelsegmente. Und dann schicken wir Leute aus unserer Taskforce, gegebenenfalls auch mit externen zusammen in das Unternehmen, um mit dem Management gemeinsam diese Themen voranzutreiben.
Boah, das klingt ja eigentlich wie die klassische Arbeit von einem Interim-Manager, also ein Feld, auf dem du sehr stark unterwegs bist. Siehst du da Parallelen oder ist das ein anderer Ansatz?
Gut, die Aurelius Insider, die kennen die Aurelius Way und das ist sehr ausgeprägt bei den Teams, die ich bei Aurelius kennengelernt habe. Aber Ergänzungen durch Interim-Manager, wir arbeiten auch mit Aurelius zusammen, Interim-Manager werden auch gebraucht. Also Ergänzungen zu Projekten oder vielleicht wo Kapazitätsengpässe gibt und so. Also Interim ist bei Aurelius auch Teil des Geschäftes.
Aber ich vermute, wenn ihr 200 eigene Leute habt, ist es wirklich eher in seltenen Fällen, dass ein Interimer dazukommt. Warum habt ihr euch entschieden, so viele Leute selber auf eure eigene Paywall zu nehmen und nicht einen harten Kern und den Rest mit externen abzudecken?
Das ist über Jahre gewachsen und wir haben über diese Jahre gesehen, dass wir immer wieder ähnlich vorgehen und wir einen, das ist den Aurelius Way, definiert haben über diese vielen Jahre. Und wenn du eine bestimmte Vorgehensweise institutionalisieren willst, musst du das auch mit eigenen Leuten machen, um nicht zu viel Veränderung im Team zu haben. Und deswegen ist es bei uns immer eine Mischung aus eigenen Leuten und gegebenenfalls auch externen Interim-Kolleginnen und Kollegen, die auf solchen Projekten sind.
Also man spürt diese DNA im Operations-Team. Diese Standardisierung, weil die Practices werden geteilt, das ist standardisiert. Und das hat einen wahnsinnigen Impact. Also ich habe ein Projekt begleitet vor einigen Jahren mit dem CEO, der war von Aurelius. Und boah, das war ein Make-it-happen-Guy, ja.
Es gibt noch einen anderen Grund. Unsere operativen Kolleginnen und Kollegen sind ja auch in der Akquisephase schon dabei. Ja, also wenn wir uns ein Unternehmen anschauen und eine Beteiligung verhandeln, dann sind die auch mit dabei. Das ist deren Aufgabe, einzuschätzen, wie das Veränderungspotenzial ist und das Verbesserungspotenzial. Und da möchte ich natürlich eine möglichst genaue aber auch unabhängige und nicht von anderen Interessen getriebene Einschätzungen bekommen. Ja, und dafür brauche ich Leute, die genau wissen, wie das bei uns funktioniert und kann nicht jedes Mal ein neues Team zusammenbauen.
Das ist ja wichtig für den Kaufpreisfreigabe bei euch, logischerweise. Ja. Wenn du diese interne Know-how hast und die können relativ schnell sehen, wie viel Fett da rauszuholen ist und so weiter, das ist schon super wichtig.
Guter Punkt. Das heißt, der Eindruck, den die Ops-Guys in der Due Diligence bekommen, ist sehr, sehr relevant für eure Entscheidung, ob ihr die Transaktion macht oder nicht. Die sind so früh schon involviert.
Absolut. Nicht nur, ob wir sie machen, sondern auch, was wir gegebenenfalls bereit sind, dafür zu zahlen.
Also, dass man Value Creation ganz am Anfang hat, bevor man den Deal closed. Mhm. Ja, und nicht nur Berater von außerhalb, die vielleicht ein bisschen oberflächlich, gezwungenermaßen oberflächlich unterwegs sind. Mhm. Schon ein großer Unterschied.
Veränderungspotenzial ist ja die eine Sache, Veränderungsbereitschaft ist die andere Sache. Es ist eine notwendige Voraussetzung, damit euer Konzept funktioniert. Und das sind ja die Management-Teams in den Unternehmen. Was für ein Mindset benötigt der Aurelius Way auf Seiten der Unternehmensmanager, dass die PS wirklich auf die Straße kommen und es keine Reibungsverluste gibt?
Ich glaube, das Wichtigste ist eine gewisse Veränderungsbereitschaft. Veränderung, Change ist nicht immer bequem, ist nicht immer angenehm, führt dazu, dass man neue Wege gehen muss, neue Methoden lernt, sich von dem einen oder anderen Liebgewonnenen auch trennt. Und ich glaube, diese Bereitschaft, neue Wege zu gehen, das ist das Wichtigste. Alles andere findet sich in der Regel. Also ob man dann links herum oder rechts herum geht, da führen oft verschiedenste Wege nach Rom. Aber die Bereitschaft zu sagen, ja, wir sind jetzt in einem neuen Setup, wir verändern vieles, die ist wichtig.
Ich kann mir vorstellen, dass ihr dieses Mindset nicht immer findet bei den Portfoliounternehmen, weil es hat ja auch einen Grund, warum die unter ihrem Potenzial spielen. Wie oft tauscht ihr denn Teile oder ganze Management-Teams aus?
Oft liegt es gar nicht so sehr an den Leuten vor Ort, dass sich nichts verändert. Viele sind willig und auch fähig, aber im großen Gesamtkontext eines Großkonzerns ist das oftmals auch gar nicht so gewünscht. Denn große Strukturen haben auch oft ganz andere Prioritäten, die in anderen Bereichen liegen. Ja,
stimmt.
Und der Einzelne vor Ort kann sich da gar nicht so einbringen, wie er es vielleicht kann, wenn wir dann das Ruder übernehmen. Das stellt sich im ersten Jahr typischerweise heraus.
Ja. Also wir merken das auch im Recruitment, wenn wir Leute aus Konzernen nehmen, also das PE-CFOs, meistens schon in der strategischen Beratung, so idealerweise ein paar Jahre, und dann in Konzernen Karriere gemacht haben, aber dann stellen sie fest, bei PE kann ich ein richtiger Entrepreneur sein. Ich bin freier, ja. Ich hab mehr Freiheiten, meine Value Creation durchzuziehen, weniger politisch unterwegs und so weiter. Die lieben das dann auch, die gehen dann auf. Das ist schon häufig der Fall.
Würdest du sogar sagen, dass Großteil der guten Manager sowas umarmen würde, so eine Möglichkeit mit einer Firma wie Aurelius zu arbeiten und auch wirklich diese sicherlich nicht unanstrengenden Ops-Guys ein halbes Jahr in ihrer Firma mit offenen Armen zu empfangen?
Hey, also ersteres ja. Es kommt darauf an, wie die Operations-Leute sich geben. Ja, also ich habe es erlebt, wo ein bisschen spionmäßig unterwegs waren für den Eigentümer. Das kommt nirgendwo gut an. Ja, aber ich glaube, die Operations-Leute sind hands-on-Guys und die kennen sich gut aus. Ja, das, und wenn du kompetente Leute um dich herum hast, dann kannst du nichts dagegen haben. Nicht? Das bringt dich auch weiter, ja.
Sehe ich ähnlich. Ich glaube, es ist wichtig, dass man eine gewisse Kulturkompatibilität herstellt zwischen dem eigenen Ops-Team und den Leuten vor Ort. Man darf zum Beispiel auch nicht zu junge Kolleginnen und Kollegen alleine auf Konzernteams loslassen. Ja, wenn also 23-Jährige kommen und dann sagen jetzt...
Also Dirk, wenn die kommen und sagen, your forecast is wrong, okay? It's like, hey, it's a fucking forecast, ja, hallo.
Ich war selber auch, ja, komme ursprünglich aus der Beratung, habe mit 23 bei großem Beratungsunternehmen damals angefangen. Wenn ich mich selber so an meine ersten Projekte zurückerinnere als Berater, ich habe unter anderem mal ein Vergütungssystem für den deutschen Vertrieb eines Medizintechnikherstellers designt. Ich hatte weder jemals im Vertrieb gearbeitet, noch jemals Medizintechnik irgendwie vertrieben. Ich habe mir, ich glaube, damals glaubte, schlaue Gedanken dazu gemacht, wie man das machen könnte und wie man also den Vertrieb jetzt so richtig ans Laufen bringt. Gott sei Dank ist alles nur zur Hälfte umgesetzt. Und Gott sei Dank auch die bessere Hälfte der Vorschläge. Aber das ist, was ich meine.
Aber das erfordert ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl im Management. Ihr habt jetzt 200 Leute da drin, wahrscheinlich unterschiedlichste Charaktere, unterschiedlichste Backgrounds. Ihr müsst darauf achten, dass diese Teams gut zusammenpassen. Also es klingt ja so, als ob ihr meistens ältere und jüngere Personen zusammen in ein Unternehmen schickt, dann müssen die auch von der DNA her zu dem Management-Team passen. Es gibt ja Menschen, die nicht miteinander klarkommen oder wo man das Gefühl hat, es könnte knallen. Und dann sind auch noch die Dealmaker sozusagen, die Deal-Captains im Hintergrund, die das gekauft haben und auch weiter begleiten. Verschiedene Beziehungsebenen. Fangen wir mal an mit dem Operations-Team für sich. Gibt es feste Teams, Operations-Teams, so 3-4 Leute, die immer so als Team auftreten oder mischt ihr das immer wild zusammen?
Es gibt Leute, die gerne zusammenarbeiten. Da werden aber oft auch dann immer wieder neue Köpfe dazugemischt. Auch aufgrund von zeitlichen Verfügbarkeiten. Ja, das ist ja klar. Der oder die eine gerade keine Zeit hat und dann kommt jemand anders ins Team. Aber ja, es gibt Teams, die gerne zusammenarbeiten und das ist ja auch gut so.
Und wie sieht es aus mit den Dealmakern? Wie interagieren die während der Haltedauer mit den Operations Guys? Sind die dann erstmal raus, während die Wertschöpfung stattfindet und kommen erst wieder zum Exit rein oder sind die da auch voll mit engagiert?
Die Dealmaker treten in den Hintergrund, sind aber nie komplett raus, denn A, wollen wir die Firma ja auch irgendwann wieder verkaufen und dann werden die Dealmaker wieder wichtiger. Und zum Zweiten machen wir oft auch sogenannte Add-ons, also Zukäufe während der Haltedauer einer Beteiligung. Und für diese Zukäufe braucht es natürlich schon Deal-Erfahrung, da braucht es erfahrene Dealmaker, die dann diese Zukäufe anziehen. Das heißt, es ist immer eine symbiotische Beziehung von Operations und Deal Guys. Es wechselt nur, wer gerade die Projektführung hat.
Vielleicht auch aus Management-Sicht, Dirk und Michael. Also wenn jemand reinkommt von meinem Eigentümer, jetzt in dem Fall Aurelius, ja, und der bringt mir ein Value, der macht mich besser, als ich vorher war, ja. Gut, die Chemie, manchmal passt es nicht, aber meistens kriegt man das hin. Aber du bemühst dich umso mehr, wenn derjenige was in Anführungszeichen drauf hat und das Geschäftsmodell von A bis Z versteht und Z bis A und weiß, wo man die Hebel dann leveragen kann, dann ist die Zusammenarbeit, das macht richtig Spaß. Ja, das ist entscheidend. Also du brauchst Top-Leute im Operations-Bereich. Ne? Also Pfeifen werden da nicht erfolgreich sein. Also, nur politisch unterwegs, ne, dieser Typus, das geht da nicht.
Aber ist ja logisch, weil letztlich, wenn du CFO bist und kriegst guten Support, erhöht es ja auch deinen Return am Ende des Tages,
ja, absolut.
Wenn die Firma besser dasteht. Ja,
absolut.
Das heißt, der Deal-Captain läuft im Prinzip immer mit, die Operations-Guys wechseln, je nachdem, was für ein Projekt gerade notwendig ist. Es gibt also auch keine festen oder geübten Konstellationen zwischen Deal-Captain und Ops-Guys. Also ein Deal-Captain sagt, in aller Regel bringe ich da mal den Stefan, den Klaus und den Steve mit rein.
Nein, gibt es nicht. Dazu haben wir auch zu viele Projekte und wir haben jetzt auch wenige Kolleginnen und Kollegen, die abwarten, bis mal was reinkommt und frei bleiben sozusagen für irgendein Projekt. Wir haben ja auch ein europaweites Staffing-System. Also wir haben deutsche Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien oder in Skandinavien und umgekehrt.
Wie die klassische Beratung.
Und auch, innerhalb von Nordamerika haben wir auch einen Staffing-Pool. Das heißt, wir haben genug Projekte, um alle auszulasten.
Eine sehr ansehnliche Rendite, wie ihr sie erwirtschaftet, täuscht natürlich nicht darüber hinweg, dass auch bei euch nicht alles glatt läuft, Private Equity typisch. Letztes Jahr ist zum Beispiel die bekannte Retail-Kette The Body Shop in die Insolvenz gegangen, als sie zu eurem Portfolio gehört hat. Habt ihr einen strukturellen Prozess für Fehlermanagement, um diese Dinge zu minimieren?
Ja, wenn ein Projekt schief läuft, machen wir da danach ein sogenanntes Postmortem-Meeting, wo wir relativ offen diskutieren, was ist denn schiefgelaufen. Die angesprochenen Fall ist das Unternehmen ja schon wenige Wochen, ich glaube 5 Wochen nach Kauf, so wenn es gegangen. Das heißt, wir haben das nicht verursacht, sondern wir haben da einen Fall übernommen, der sich ganz anders dargestellt hat nach Closing, als wir dachten. Der brasilianische Verkäufer hat da auch so die eine oder andere Thematik vielleicht nicht ganz so offen kommuniziert, aber am Ende hätten wir das natürlich sehen müssen. Und vor allem in der DD haben wir da wahrscheinlich Fehler gemacht, die dazu geführt haben, dass das Unternehmen eigentlich sich ganz anders darstellt und auch ganz anders entwickelt hat, nachdem wir dann das Ruder übernommen haben.
Alle gehen innerhalb von 5 Wochen, das ist schon krass, ne? Muss man sagen an der Stelle. Sorry, Dirk, ich wollte dir jetzt
nicht zu lassen. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich schon genug über die... Ärgert sich über jeden dieser Fälle, natürlich, ja. Manchmal gibt es Gründe, die hätte man oder Sachen, die man ganz einfach hätte sehen können oder anders machen können. Manchmal ist es komplexer, manchmal gibt es auch externe Schocks. Es gibt leider nicht den einen Grund, den man abstellen kann und dann hat man sowas nicht mehr. Investieren, wie du es gesagt hast, Michael, ist auch immer eine Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten und eine Einschätzung von Situationen. Dann hat man eine Marktdynamik drin, weil man ist ja oft auch in Prozessen, wo andere auch bieten und dann muss man sich überlegen, will ich diesen nächsten Schritt im Bietprozess noch mitgehen? Also es ist eine komplexe Gemengelage, bei der man nicht immer erfolgreich sein kann.
Ihr müsst doch mal hinter die Kulissen so eines Postmortem-Meetings mit. Ich stelle mir das einfach jetzt mal so vor, da steht ein tobender Dirk Markus, der brüllt einen ganzen Konferenzraum zusammen. man schreit sich eine Stunde lang an, dann geht man nachher einen trinken, ist wieder good friends und putzt sich den Mund ab, aber am nächsten Tag geht's weiter. Habe ich recht?
Nein.
Nein. Also ich tobe eigentlich selten. Nein, es ist eher, man setzt sich mit betretenen Gesichtern um einen Konferenztisch und fragt sich, was ist jetzt schiefgelaufen?
Geht die richtig in die Analyse, also richtig tief rein?
Ja,
und es ist nicht in einer Stunde getan, sondern wahrscheinlich
auch. Ja, und das dauert eher 2-3 Stunden und vielleicht gibt es auch nochmal ein weiteres Follow-up-Meeting. Dann gibt es die Akquisiteure, die das Unternehmen gekauft haben. Es gibt ja auch Unterlagen. Wir haben ja im Rahmen eines Kaufprozesses Investment-Committees, wo wir Fälle durchsprechen. Und natürlich vergleicht man dann die Realität mit der ursprünglichen Einschätzung, mit der Investment-Committee-Unterlage. Und wenn das zu sehr abweicht, was es in der Regel in solchen Fällen tut, dann entspringt relativ schnell eine muntere Diskussion, warum eigentlich. Was man vermeiden muss, ist jede Art von Blame-Game. Es geht also nicht darum zu sagen, du hast eine ganz bescheidene Firma gekauft. Das ist ein so das Missstück, was du da gekauft hast und oder du hast meine schöne Firma hier in den Abgrund geführt. Ich habe ein tolles Unternehmen gekauft, aber du hast es schlecht gematcht. Das hilft nicht weiter. Sondern,
naja, wenn es euch gelingt, den Blame Game zu vermeiden, Dirk,
dann das ist das gut. Ziel. Das ist das Ziel, dass man kein Blame Game hat, sondern deswegen, es geht auch nicht darum, daraus dann kurzfristig irgendwelche personellen Konsequenzen zu ziehen, sondern es geht darum, zu lernen für die Zukunft. Ja? Wo müssen wir beim nächsten Mal mehr aufpassen? Was haben wir falsch eingeschätzt? Welche Konstellationen gibt es, für die unsere Prozesse vielleicht auch nicht ausreichend ausgebaut sind? Also es gibt unterschiedliche Gründe dafür.
Aber wir sind ja eigentlich schon im Bereich der Unternehmenskultur. Das ist bei euch eine relevante Frage. Ihr habt fast 400 Leute. Das ist veritabler kleiner Konzern. Das ist keine kleine Private Equity Partnerschaft mehr. Fehlerkultur, ihr habt eine Leistungskultur, ihr habt eine Vergütungskultur, also alles, was zu einem Unternehmen dazugehört. 400 Leute ist eine ganze Menge Holz. Wie schaffst du es denn als Gründer und Chef immer noch, die Fehler- und Unternehmenskultur zu prägen, dass sich da nicht Tendenzen einschleichen, die nicht in deinem Sinne sind?
Naja, also es ist meine Aufgabe, ab und zu mal den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hier oder da sehe ich gewisse Fehlentwicklungen oder Dinge, die mir nicht gefallen, anzusprechen. Aber das ist auch nicht meine Aufgabe allein, sondern wir haben eine partnerschaftliche Struktur. Wir sind ein Partnerkreis als Private Equity Gesellschaft. Das ist eigentlich die Rolle jedes Partners. Die Kultur ist dann auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, je nachdem in welchen Fonds. Wir haben ja verschiedene Fonds, hatten es kurz erwähnt. Man schaut und ob man auf die operative Seite oder die M&A-Seite schaut. Aber am Ende müssen wir es alles zusammenführen und immer im Auge behalten, dass es den einen Aurelius-Weg gibt. Und den wollen wir auch weiter verfolgen.
Dirk, was sind die Top 3 Eigenschaften, die du suchst in Menschen, die du zu Aurelius bringst?
Ich schaue stark darauf, ist jemand bereit dazu, Neues zu lernen und alte Glaubenssätze oder Verhaltensweisen über Bord zu werfen? Also ist jemand begierig darauf, sich weiterzuentwickeln? Das ist ganz wichtig. Die Unternehmen, die wir kaufen und unsere Branche an sich verändern sich stark und da ist eine Veränderungsbereitschaft ist ganz wichtig. Dann die Frage, ist jemand einsatzfreudig? Wenn man ein Unternehmen kauft, da gibt es Phasen, da gibt es keinen Tag und keine Nacht, da gibt es kein Wochenende, sondern dann da geht es darum, den Deal zu machen. Ja, und genauso, wenn es ein Unternehmen mal in eine Krise geraten sollte, dann da haben wir dann auch keine 9-to-5-Arbeitszeiten.
Ja.
Es gibt aber auch viele Phasen, da ist das Ganze gar nicht so. Das heißt, Flexibilität und Einsatzbereitschaft ist wichtig. Und dann gewisse Social Skills, dass man es schafft, als Aurelianer mit jeder Art von Mensch, egal ob es jemand, der an einer Maschine in einem Werk steht oder ein Finanzchef irgendwo in einer Buchhaltung oder ein Käufer aus einem ganz anderen Kulturkreis, wir haben auch schon Unternehmen an Japaner verkauft, die kein Englisch sprachen. Und mit all denen muss man sehr unterschiedlich umgehen und sich darauf einstellen können. Und diese soziale Anpassungsfähigkeit, die ist wichtig. Und darauf achte ich auch gerne.
Ja, nee, finde ich gut zusammengefasst. Das sind die wesentlichen Faktoren, glaube ich. Und die Social Skills, Sozialkompetenz sind natürlich super wichtig.
Wo rekrutierst du diese Ops-Guys denn? Bei Unternehmensberatung?
In der Regel nicht direkt bei Unternehmensberatung, sondern das sind oft Kolleginnen und Kollegen, die mal in der Beratung gearbeitet haben,
genau.
Die aber auch, und das ist fast genauso wichtig, ein paar Jahre praktische Erfahrung gesammelt haben. Ja. Bei einem mittelständischen Unternehmen, manche auch bei einem Startup, das nichts geworden ist, das sind oft auch gute Erfahrungen menschlich. Denn wenn man auch mal eine Niederlage erlebt hat und gesehen hat, wie ein Unternehmen bachab geht, hilft einem das,
Absolut.
Als Unternehmer und auch als jemand, der Unternehmen begleitet, durchaus weiter.
Jetzt seid ihr 20 Jahre alt, wart durchgehend sehr erfolgreich. Das hat es im Private Equity schon ein paar Mal gegeben und nicht allen ist es gelungen, dieses Niveau zu halten. Man sagt ja immer, die klassische Quelle des Scheiterns im Private Equity Business ist Hybris, Überheblichkeit. Wie versucht ihr zu vermeiden, dass Hybris aufkommt bei euch? Ganz oben mal angefangen bei dir und deinem Managementpartner.
Ja, Hybris ist neben Streit im Partnerkreis, die sind das die beiden großen Quellen des Scheiterns in Private Equity Unternehmen. Kenntnis ist schon mal der erste Schritt. Also ich glaube, dass man akzeptiert, dass das die beiden großen Risiken sind, die man unbedingt vermeiden muss. Ist wichtig, ist uns auch sehr bewusst, muss man auch offen ansprechen. Wir haben eine Kultur, die Themen auch offen benennt. Und wenn es erste Anzeichen geben würde bei jemandem, von Hybris oder von einer Tendenz zu glauben, man hätte jetzt den Heiligen Gral gefunden und könnte über Wasser gehen, dann sprechen wir das offen an. Operative Manager im Private Equity sind oft vielleicht nicht ganz so gefährdet von Hybris, denn wenn ich jede Woche mehrere Tage in einem Werk mit Werkern verbringe und mir überlege, wie ich jetzt Maschinen effizienter in einem Werk aufstelle und die Logistik da gestalte, dann ist das vielleicht nicht ganz so glamourös und auch, aber auch deswegen nicht so anfällig für Hybris, wie wenn ich in Konferenzraum in London, New York und Tokio sitze und mit den Makern und Shakern der Welt verhandle. Ja? Aber ja, also wir haben das im Auge. Genauso ist das mit Streit. Wenn man sich anschaut, wie viele Private Equity Firmen durch Streit im Partnerkreis verschwunden sind, dann sind das die beiden großen Gefahrenpotenziale.
Paul, du hast ja erwähnt, du hast mit Leuten wie Ralf Hüpp und Steve Kotes zusammengearbeitet, die man wahrscheinlich unter den Top 5 oder Top 10 Private Equity Guys worldwide ever.
Und David Bondeman.
David Bondeman TPG. Auch noch. Also
einer von den Koryphäen.
Das absolute Koryphäen. Hattest du damals auch beobachtet, dass die dieses Thema Hybris am Ball bleiben auch auf dem Schirm hatten oder war das sehr operational, euer Austausch?
Aha, ja, das ist eine sehr, sehr, sehr interessante Frage. Nein, das sind ja Leute teilweise dabei, die im Milliardärbereich unterwegs waren. Ja, also, und natürlich einen wahnsinnig hohen Lebensstandard gehabt haben. Aber die richtig erfolgreichen, muss ich sagen, David, Steven, Ralph, Thorsten Grede, alle bodenständig geprägt, muss ich sagen. Alle bodenständig geprägt, ja. Aber wo ich Dirk recht geben möchte, ist diese Operations Guys. Das sind die Nuts and Bolts Guys. Die neigen nicht zu Überheblichkeit. Die machen 24 Stunden in der Factory und dieses und das. Die anderen, ein bisschen kontrovers jetzt, aber der Dirk hat es am Anfang erwähnt, diese High-Flying Investment Banker Guys, ja. Yeah, that's a different story sometimes. Und da muss man aufpassen. Übrigens, bevor es zum Post-Mortem-Meeting kommt, das haben wir dieses Jargon, gefällt mir sehr gut, muss es ein Come-to-Jesus-Meeting geben, Michael. Dann kannst du vielleicht ein Post-Mortem dann vermeiden. Ja, weißt du, was ein Come-to-Jesus-Meeting ist? It's time to get serious, folks. We have a problem. Let's solve it.
Ja, ja. Also bei uns gibt es in der Regel mehrere Come-to-Jesus-Meetings.
Ja, ja, bei uns auch.
Und dann gibt es auch noch das Come-to-Dirk-Meeting. Wo ich auch sehr persönlich nachfrage und versuche, versuche zu verstehen. Nein, aber ich glaube, Offenheit, Ehrlichkeit und die offene Ansprache von Problemen ist der erste Schritt auf dem Weg zur Lösung einer möglicherweise schwierigen Situation.
Und was du nicht brauchst, da ist Cover-Your-Ass-Mentalität. Das ist tödlich. Es gehört Mut dazu, einfach selbstkritisch zu sein. Aber diese Atmosphäre musst du natürlich als Gründer kreieren, dass die Leute auch davon ausgehen können, dass die auch offen sein können. Es gibt ja viele, habe ich erlebt, wo Cover-Your-Ass angesagt ist, oh, it's his fault, I'll tell him first und bla bla bla. Das ist toxisch.
Das ist oft auch durchaus sehr unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Und das ist auch eine unserer Herausforderungen. Wir Deutschen sind ein sehr offenes Volk und sprechen Themen sehr offen an. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so. Wenn man in Großbritannien einen Kollegen fragt,
oh, that's interesting.
So einer Situation, er sagt, interesting ist zum Beispiel ein, heißt, es ist eigentlich nicht gut. Ja, es ist nicht gar nicht gut. Und wenn er sagt, there are a few issues, dann sind das meistens mehr als a few issues. Yeah, dann ist es also schon deutlich schwieriger. in Japan ist es nochmal ganz anders. Yeah, yeah. Und in Amerika ist immer alles great, auch wenn es vielleicht gar nicht so great ist. Yeah, also diese Kalibrierung zu haben international, was heißt eigentlich was, abhängig davon, wer es sagt. Das ist das, was wir auch gelernt haben als Unternehmen die letzten Jahre.
Ja, also ich muss sagen, das finde ich so interessant, interkulturell. Das ist mit dem Grund, warum ich so glücklich in Deutschland bin, weil man ist super direkt, ja, direkt, es wird angesprochen, manchmal ein bisschen grob in der Ansprache, ja, damit kann ich mittlerweile umgehen, ja, muss nicht sein, ja, aber ich weiß noch, wo ich bei Nike war, und das ganze Management-Team kam rüber, Phil Knight war nicht dabei, aber die anderen Senior President und so weiter, brillante Leute. Wir haben ein Meeting gehabt mit dem Management-Team in Deutschland, und der Bob Falcone war der CFO damals, so an meinen indirekten Boss, also ich habe an den CFO in Holland berichtet, und er kam zu mir dann, ich glaube, in der Pause, hat er gesagt, Paul, what the fuck is going on? Why is everybody saying no all the time? Ja, aber die Deutschen haben gesagt, der Geschäftsführer, ein Buddy von mir, hat gesagt, nein, das geht so nicht. Und dann habe ich dann ein bisschen gecoacht. Let's do it a little bit more American. Let's talk about this and find a solution. Ja, die waren total schockiert. Ja, mit dieser direkten Feedback. No, we tried that. No, we tried that.
Aber das Team habt ihr ja. Ihr habt ja wahrscheinlich eine internationale Ops-Crew, und die arbeitet auch nationenübergreifend. Da taucht dann plötzlich jeder beim skandinavischen Portfoliounternehmen auf oder umgekehrt oder sowas. Also begegnet euch das auch im Alltag, dieses Kulturthema?
Absolut, ja, absolut. Direktheit in der Kommunikation ist ein Thema. Auch unterschiedliche Herangehensweisen. Deutsche sind sehr strukturiert, sehr genau in der Abarbeitung. Es gibt Listen und Excel-Sheets.
Bisschen schwarz-weiß.
Bisschen schwarz-weiß oft. Es ist entweder 1 oder 0, aber selten 0,5. Ja,
genau. Das halte ich für sehr problematisch. Ja.
Und in anderen Ländern ist das anders und führt oft zu Diskussionen. Aber ich glaube, wenn man das einschätzen kann, kann man irgendwann auch damit klarkommen und weiß dann schon, wie man gewisse Aussagen kalibrieren muss.
Also ich fand das nur eine Anekdote in Norditalien. Da haben wir eine Firma getalkt, in Lugano, Vice President Treasury war von Memrex seit vielen, vielen Jahren. Und die Italiener haben immer Abweichungen vom Forecast gehabt, Bilanz haben sie nicht im Griff gehabt und so weiter und so weiter. Da bin ich dann nach Mailand, Luigi war mein Ansprechpartner, ich bin auch in San Siro mit dem gewesen, absolut toller Typ. Aber der hat die Probleme immer intellektualisiert. Und am Ende des Meetings hast du gedacht, der hat jetzt alles wunderbar intellektualisiert. Ich kann alles nachvollziehen. Aber das hat ja nichts besser gemacht. Next Forecast war auch scheiße. Ja. Also das ist wieder die kulturelle Art und Weise. Äußerst sympathisch, äußerst charmant, aber nicht problemorientierend. Ne? So erklärt das Problem. Nicht gelöst.
Dirk, wir hatten ein sehr interessantes Gespräch bis hierhin. Wir haben viele Punkte angesprochen, über viele verschiedene Felder uns bewegt. Jetzt bleibt am Ende natürlich eine entscheidende Frage über. Woher im Kern kommt denn eure Outperformance nun? Was würdest du sagen? Was ist so die Magic Sauce in eurem Mix?
Über all die Deals, die wir über die Jahre gemacht haben hinweg, ist es sicher diese starke operative Orientierung, die dazu geführt hat, dass wir die Unternehmen, die wir gekauft haben, haben zum Wachsen bekommen. Ja, also unsere Unternehmen sind über die Jahre, vielleicht nicht im ersten Jahr, aber spätestens ab dem zweiten Jahr wachsen diese Firmen und wachsen auch in Branchen, wo die Gesamtbranche vielleicht gar nicht so stark wächst. Wir schaffen es durch intensive operative Betreuung, die Firmen zum Wachsen zu bringen. Topline-Wachstum führt dazu, dass auch die Bottomline wächst, und in der Regel wächst die überproportional, wenn man die Kostenseite weniger stark wachsen lässt als die Umsatzseite. Das heißt Topline-Wachstum. Bottomline noch mehr Wachstum, und das führt dazu, dass wir, wenn wir Firmen verkaufen, wesentlich erfolgreichere, größere Firmen verkaufen und dadurch nach 5, 6, 7 Jahren einen schönen Money Multiple erzielen.
Das seit nun mal 20 Jahren. Eine bemerkenswerte Story, Paul, oder?
Ja, super, super beeindruckende Story. Ich muss auch sagen, zu dem Punkt der Operations, these guys, die gehen in eine Granularität von der Analyse hinein, das machen andere nicht. Und umso analytischer du bist, umso mehr erkennst du die Problematik und siehst du die Hebel. Und das ist, glaube ich, schon der Erfolgsrezept von Aurelius mit dem Operational Ansatz.
Lieber Dirk, wir danken dir ganz herzlich für dieses Gespräch und wünschen euch auch für die nächsten 20 Jahre viel Erfolg.
Vielen herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Gerne, Dirk, war schön, dass du da warst.
Ich hoffe natürlich, dass ihr unseren Blick hinter die Kulissen von Aurelius ebenfalls so interessant fandet wie wir hier. Auf jeden Fall vielen Dank für eure Zeit, euer Interesse wissen wir sehr zu schätzen. Habt eine gute Zeit und vielleicht ja bis zum nächsten Mal bei The People Equation. Bye-bye sagen Paul Taff, Dirk Markus und ich, Michael Hetschtick. Auf bald!